liebe Ursula. Vielen Dank, lieber Martin, für das gemeinsame Gespräch, das so entstanden ist, dass wir vor ein paar Wochen zusammengesessen sind im Sekretariat der ÖBR und ich euch gefragt habe, ob ihr miteinander ein Gespräch führen wollt, und zwar über die Zukunft. Über die Zukunft, weil ich habe den Eindruck, viele Menschen haben große Sorgen und viele Ängste vor der Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass die Lehre des Buddha und vor allem du, liebe Ursula, gute Antworten hast für Menschen, die in Sorge sind, wie entwickelt sich das Leben im Großen, wie entwickelt sich das persönliche Leben weiter. Und darum habe ich euch eingeladen, dieses gemeinsame Gespräch zu führen. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und ja, ich wünsche viel Inspiration für viele Menschen am Weg. Danke.
Vielen Dank, Martin. Hallo Ursula, wie geht es dir heute?
Danke, ich bin etwas aufgeregt, denn das ist ja nicht so ganz einfach, so eine Frage, so für Zukunft zum Beispiel, da irgendeine Antwort zu finden. Ist nicht ganz einfach. Erst bedanke ich mich auch, dass ich überhaupt mal so sprechen darf, hier bei dir, Martin, und dem Sekretariats-Martin. Also das ist ja immer sehr schön, dass sich so viele darum bemühen. Ist wunderbar. Und ich versuche also durch mein Alter und meine vielen Erfahrungen und mein buddhistisches Leben und Erkenntnis auch von der Lehre, soweit ich das eben kann und gemacht habe und auch weiterbringen möchte, also hineinzubringen. Und ich weiß, dass immer die Unvollkommenheit mitspielt, immer die Schwächen und Fehler, aber das ist gerade das, was ich denke, was auch wichtig ist, dass man das annehmen kann.
Ja, vielen Dank. Du hast ja in der Tat ein sehr reiches Leben schon gehabt, gefüllt mit den Weisheiten, der Lehre von Buddha. Die Lehre von Buddha, was sagt denn diese uns über die Zukunft?
Ja, der Buddha sieht ja auch all die Schwierigkeiten erstmal im Leben. Er sagt ja, vom Leid möchte er uns befreien, vom Leiden am Leid eigentlich befreien, weil er sieht, die Menschen leiden an den Dingen, zum Beispiel an allem, was sie mehr haben wollen, zu viel wünschen, zu viel machen. Und es geht natürlich um die großen Triebe, die der Buddha bezeichnet als Gier, haben wollen und immer mehr haben wollen, nicht aufhören mit dem Wollen und mit dem Hass, der daraus entsteht, das Ablehnen, was einem nicht gefällt, sofort, und das oftmals mit unrechten Mitteln, wo es ja jetzt auch, sieht man ja, mit Gewalt und mit Kriegen und allem, das ist ja im Grunde daraus entstanden, sie wollen etwas, gierig, wollen Land, wollen eine andere Religion aufsetzen, Menschen, und wenn es nicht gelingt, dann mit Hass es durchzuführen. Genau was der Buddha sagt, Gier und Hass. Und als letztes nennt er ja die Verblendung, und das ist, dass man falsches Bewusstsein hat, dass man mit seinem Ich und seinen Ideen Recht haben muss. Und das bringt ja die Schwierigkeiten auf, weil andere genauso Ideen haben und andere Vorstellungen von der Welt. Und da geht es eben bei dem Buddha darum, was kann ich machen? Wenn ich meine Enkelkinder da frage, was sie eigentlich wünschen, ja, sie wollen auch, dass es alles klarer geht und dass sie eine Richtung haben, dass sie wissen, dass sie richtige Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ist ganz wichtig für sie. Und ich habe mit meinem Enkelkind auch gesprochen, ja, ich wollte wissen, wie kann ich denn nachhaltig unterscheiden? Denn eine schreibt nämlich ihre Doktorarbeit über Nachhaltigkeit, ja, und fragt mich, was sagt denn der Buddha dazu? Er sagt, der Buddha hat einen ganz klaren Ausdruck dafür, das nennt er Karma. Und Karma heißt, was du jetzt tust, hast eine Wirkung später. Und wenn du jetzt dich gut entscheidest, dann hast du später eine gute Folge. Und die ist nicht nur im Moment die Folge, die wird sich weiter ausbreiten auf Zukunft hin. Also ist das, was du jetzt tust, schon zukunftsfördernd oder beeinträchtigend, was immer es ist. Also passt darauf auf. Also als erstes braucht man die Einsicht überhaupt. Das, was ich tue, hat Folgen. Und dann als zweites stell dich richtig ein, sagt der Buddha. Hab erstmal den Boden unter den Füßen. Und dann nennt er die Ethik, die ganz wichtig ist, als erstmal Kraft unter den Füßen zu haben, wissen, was wirklich wichtig ist für mich selber, für dich, aber auch für die Gemeinschaft. Dass es nicht immer nur nicht um dich geht, sondern um die Gemeinschaft genauso. Und da sind die fünf Sila nicht zu töten oder andere zu verletzen, nicht Dinge zu nehmen, die einem nicht gegeben werden, sexuell keinen Schaden anzurichten, mit einem Reden keine Schwierigkeiten zu machen und auch Drogen oder andere den Geist trübende Mittel nicht zu nehmen. Ist im Grunde ganz einfach. Fünf Dinge nennt er bloß. Aber die wirklich durchzuhalten, das ist gar nicht so einfach. Und das würde Frieden bringen, wenn man es täte, wenn alle es täten. Wir haben zwar auch Menschenrechte und Dinge, versuchen damit zu helfen, ist ganz klar. Aber eben der Buddha sagt das ganz, ganz klar mit dem Karma. Und ich finde, das wird oft falsch verstanden, weil wir alle glauben, es kommt was von oben, irgendein Schicksal und ich kann da nichts machen. Er sagt, das Karma machst du selber. Und das ist das Besondere. Du selbst bist die Initiatorin von dem, was nachher kommt. Und das ist dann wichtig. Deswegen ist es auch schon eine Form, wie kann ich die Zukunft verbessern? In dem, was ich jetzt tue und jetzt denke und jetzt rede. Das ist ganz wichtig. Das ist die Einsicht. Und in der Liebenden Güte-Meditation, Metta-Sutta, da steht dann auch ganz deutlich am Anfang, wer nach Weisheit strebt, das Gute wünscht und den Frieden sucht, der sei kraftvoll und aufrecht, sanft und bescheiden, zufrieden und bedürfnislos. Die letzten zufrieden und bedürfnislos ist schon ein bisschen sehr hoch gegriffen. Aber man könnte sagen, kraftvoll und aufrecht ist schon mal sehr schön. Also man soll die Füße am Boden haben, man soll richtig Kraft haben auch, sonst kann man auch gar nichts ändern, wenn man keine Kraft hat, wenn man selber matt und unglücklich ist. Also kraftvoll und aufrecht heißt auch aufrichtig. Also man weiß, wohin es geht, man hat schon eine Idee, man ist gut auf den Füßen. Und dann aber auch sanft zu sein, ist interessant. So diese sanfte Achtsamkeit einbringen. So sehen, was los ist und nicht sofort verurteilen und Leute runtermachen. All das ist schon sehr, sehr wichtig. Finde ich toll. Sanft und bescheiden. Also da geht es weg von der Gier, weg vom Hass. Hass ist ja auch etwas nicht wollen unbedingt. Also weg davon, bescheiden sein. Und diese innere Bescheidenheit finde ich auch was ganz besonders Schönes im Buddhismus. Und etwas, was die Leute meistens gar nicht wissen, dass eigentlich Bescheidenheit zur Freude führt. Man glaubt immer, Freude muss man was Größeres haben. Aber wenn du bescheiden bist, kannst du dich über kleine Dinge freuen, über vieles freuen. Nicht, wenn du große Ansprüche hast, dann gibt es kaum eine Freude. Also das ist auch dieses Bescheidensein, ist was Wunderbares. Ja. Du musst dich selbst einstellen. Das ist auch beim Buddha auf dem achtfachen Pfad, kommt zuerst die Einsicht, wo will ich wirklich hin, was will ich im Leben überhaupt? Und dann stelle ich mich auch ein, meine Vorstellung von mir selber mal einrichten, wie gut als Mensch kann ich sein, was kann ich tun, was ist sinnvoll, die Einstellung. Und dann kam beim Buddha auf dem achtfachen Pfad ja die Sila, die Ethik. Wie kann ich mich wirklich gut verhalten für mich, bringt ja auch für mich mehr Sicherheit, wenn ich eine Ethik habe. Und es bringt natürlich sozial, also eine gute Verbindung nach außen mit allen Menschen. Das ist das Soziale an der Ethik ganz klar. Und dann natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Da habe ich schon gesagt, dass diese Nachhaltigkeit von Entscheidung ganz wichtig ist. Aber nach was richte ich mich denn genau? Es ist so schön gesagt, sei ein guter Mensch oder geh einen sinnvollen Weg. Aber was ist denn da nun das genau Beschriebene oder Klare, was ich dann tun kann? Und da geht der Buddha auch in dem achtfachen Pfad, das ist der sechste Schritt, sagt er, die rechte Anstrengung nennt er das. Die rechte Anstrengung. Und die wird auch öfter bei ihm noch anders genannt, nämlich die vier großen Kämpfe. Und da geht es um die Kämpfe im Kopf, im Gehirn, mit dem Denken. Und welcher Kampf ist das? Da geht es um diesen Begriff heilsam und unheilsam. Und da erklärt er ganz deutlich, was unheilsam ist: alles das, was Leid, Schmerz, Schaden bringt. Und heilsam ist alles, was das nicht bringt und möglichst Wohlfühlen und Aufbau, also was Konstruktives, während beim Unheilsamen alles irgendwie destruktiv ist. Und dass man das unterscheidet. Und der Buddha sagt das seinem Sohn Rahula, ist in der Rahula Sutta ganz deutlich: pass auf, wenn du was tust, ob das Schaden bringt, ob das Leid oder Schmerzen verursacht, dann tu es nicht. Das ist für dich gut und für die anderen. Und wenn du sprichst, pass auf deine Worte, ob sie böse Worte sind, ob sie jemandem Leid zufügen, Kraftverletzungen oder ob du wohlwollende Worte sprichst. Und sogar im Denken. Deine Gedanken nennt der Buddha so deutlich, er sieht sie eben auch als Kraft an, als Energien, die ja sich umsetzen nachher ins Sprechen und ins Handeln. Und da auch die guten Gedanken fördern und die unheilsamen möglichst unterlassen. Und da gibt es die vier großen Formen, mit heilsam und unheilsam umzugehen. Das Unheilsame, wenn es beginnt, in Gedanken zu vermeiden, wenn es schon da ist, zu überwinden, die Gedanken überwinden und verändern. Und wenn keine da sind, heilsame, schöne Gedanken, gute Gedanken zu entwickeln, zu entfalten, und wenn schon da sind, liebevolle Metta-Gedanken, sie auch weiter zu erhalten. Und bei meiner Lehrerin Ayakema wurden ganz deutlich die vier großen Einstellungen oder großen Kämpfe immer wieder aufgesagt: vermeiden, überwinden, entfalten, erhalten. Das, so kann man sich so einrichten und so wissen, was man tun oder lassen soll. Und das ist natürlich schon mal eine große Hilfe im Leben, die Entscheidungen richtig zu treffen. Und die Entscheidungen treffen wir nun mal im Denken, im Gehirn. Und dann erst wird es in der Welt sich zeigen, was wir da entschieden haben im Kopf. Viele in Deutschland und auch in Österreich bemühen sich ja sehr um die Dinge, dass es besser gehen soll, ob das mit der Umwelt ist, mit Natur, mit Mitmenschen, dass man mit friedliche Dinge macht, dass man, wo Kriege geschehen, dass man, falls man kann, irgendwie helfen kann. Wir bemühen uns sehr um eine bessere Welt, ganz klar. Aber ich denke, dass auch manche sich vielleicht übernehmen. Es ist auch bei uns so leicht, dass man etwas zu viel wieder macht oder zu genau oder zu perfekt sein will. Und da finde ich, dass es wichtig ist, dass man auch die Unvollkommenheit, die Fehlerhaftigkeit des Menschen, wie auch die Fehlerhaftigkeit in der Welt sieht und auch eigentlich akzeptiert als eine wichtige Sache in der Welt überhaupt, dass sich Entwicklung in der Welt weiter entstehen kann. Durch Fehlerhaftigkeit entsteht Entwicklung. Denn wenn alles perfekt wäre, würde nichts mehr weitergehen. Dann wäre es ja zu Ende. Also sind eigentlich Fehler und Schwächen, also die Unperfektheit, etwas Antreibendes für wieder besser zu machen und schöner etwas zu machen, richtiger zu machen. Also die Unperfektheit zu akzeptieren, das Unvollkommene zu akzeptieren, halte ich für ganz wichtig. Und dann aber hinzuschauen, genau hinzuschauen, zu erkennen, was ist heilsam, was ist unheilsam und sich dann entscheiden können. Also wir sind nun mal in einer unvollkommenen Welt und sie muss meiner Meinung nach auch so sein, nur es geschehen da Dinge, die wirklich zu schlimm sind, wo man sehen muss, was gibt es da für Möglichkeiten überhaupt, was man da helfen kann. Und wie wir ja wissen vom Buddha, spricht er auch von etwas anderem, nämlich von etwas Unermesslichem. Und da meint er die liebende Güte, dass man die nicht vergessen sollte. Die ist ganz, ganz wichtig im Leben für einen selber, dass man sich selbst auch gut zuspricht, sein Herz füllt mit liebender Güte, Freundlichkeit, Verständnis und Mitgefühl, alles das auch im Herzen zu haben und auch diese innere, heitere Gelassenheit, die nach Möglichkeit auch fördern in sich, damit man nach außen hin auch anders agieren kann. Und das finde ich so wunderbar eben auch in der liebenden Güte-Meditation dargestellt, dass man sich den Gedanken immer wieder vorstellen sollte, mögen alle Wesen glücklich, froh und sicher sein, steht es da. Glücklich, froh und sicher sein. Und dass man dafür in Gedanken zumindest sorgen kann und vielleicht die Gedanken auch umsetzen kann ins Handeln oder Sprechen. Und eben den Wesen, alle Wesen, mögen alle Wesen glücklich, froh und sicher sein. Finde ich einen wunderbaren Satz, den man übernehmen könnte. Als ich in Sri Lanka war, mal, da war ich auch eingeladen in einer buddhistischen Familie und mit meinem Mann mehrere Tage lang. Und morgens früh um 5 Uhr war da im Radio eine laute Rezitation. Da ging es Ahamavero Humi, Abhyapacho Humi, Anigo Humi, Sukhiyatanam Pariharami. Denn Aham Yem Avera Hontu Sabesata Abhyapacha Hontu Sabesata Aniga Hontu Sukhiyatanam Pariharantu. Und da haben wir natürlich gefragt, was heißt denn das? Haben sie in Englisch gesagt, weil Deutsch wäre das. Möge ich frei sein von Feindseligkeit. Möge ich frei sein vom Verletzen anderer oder verletzt werden. Möge ich gesund sein im Körper und im Geist. Möge ich fähig sein, mein inneres Glück zu behüten. Und dann geht das auf alle Wesen. Mögen alle Wesen keine Feindseligkeit haben untereinander. Mögen alle Wesen sich gegenseitig nicht verletzen. Mögen alle Wesen gesund sein im Körper und im Geist. Mögen alle Wesen fähig sein, ihr eigenes Glück zu behüten. Und das, denke ich, ist eine gute Form, wie man seinen Tag um 5 Uhr morgens anfangen kann.
Ja. Wenn ich dir jetzt so gelauscht habe, ist bei mir ein Bild gekommen von einem Garten, wo man Samen sät.
Ja.
Wertvolle Samen, die dann vielleicht mal erblühen können. Und dass man etwas Heilsames sät, hat Kraft und auch so etwas wie ein guter Gedanke, ein Wunsch, mögen alle Wesen glücklich sein, hat Kraft. Denkst du das auch?
Da bin ich auch überzeugt, dass es Kraft hat. Und so Wünsche haben Kraft. Und die Samen ist wunderbar. Diese Idee von Samen ist herrlich. Im Heilsamen könnte man auch ein bisschen spielen, Samen des Heils, ne? Dass der Samen wirklich zum Wachsen kommt und neue Pflanzen, wunderbare Pflanzen, ob es kleine oder großen sind, aber dass sie uns allen zum Heil verhelfen. Das ist wunderbar. Und Heil heißt in dem Sinn ja Glück oder Segen. Mangala, ist wunderbar, es gibt Mangala-Sutra, was bringt Segen? Die verschiedenen Dinge von der Mangala-Sutra kann ich jetzt gar nicht genau aufzählen, aber es gibt sehr viele, sollte man sich nochmal anschauen, die ganze Mangala-Sutra. Da steht, was zum Heil gehört, was man machen kann, dass das Leben heilsam wird. Und was man da macht oder auch denkt, das sind ja die Samen für die Zukunft. Und die Samen für die Zukunft, die legen wir ja jetzt. Und das ist ja deswegen auch, dass der Buddha immer das Jetzt, das Gegenwärtige so wertvoll hält und sagt, im Jetzt müssen wir anfangen, den Samen zu legen. Im Jetzt müssen wir das Gute tun, damit das wachsen kann für die Zukunft. Mhm. Und das hoffe ich auch für meine Enkel, die mich dann fragen, Oma, ja, was wünschst du dir denn? Ja, ich wünsche mir, dass diese ganze Welt wirklich versteht, was gut ist und versteht, wo es wirklich weitergeht, was Heil bringt für alle. Das ist wichtig. Das ist der Segen, den man als alter Mensch eigentlich den Jungen mitgeben könnte. Ja.
Du hast ja damals auch mitgeholfen bei der Pagode, sie zu errichten. Das heißt, damals hast du auch einen Art Samen gesät, den wir heute schön auch immer wieder begutachten können. Und letztes Jahr an der Friedenspagode warst du da, anlässlich auch der 40-Jahr-Feier. Das war ja ein ganz toller Strauß, der da jetzt schon erblüht. Ne? Das ist doch wunderbar. Und du sagst auch immer, die Pagode, eine Friedenspagode, dass die Buddhisten Friedensbotschafter sind. Und Buddhist oder nicht, wir alle wünschen uns Frieden.
Ja.
Ja.
Ich denke auch, dass das alle wünschen, ja. Und das ist auch interessant, ich mache ja auch viel so Ferienkurse, habe ich gemacht, Yoga-Ferienkurse. Und da kam immer dann auch die buddhistische Lehre natürlich zur Sprache, die habe ich eifrig verbreitet und es war interessant. Dann kamen immer Leute zurück und fragten dann mehr, was sagt denn der Buddha da noch? Und fand ich toll, das sind auch so kleine, ganz kleine Samen. Und aber die haben sofort was wieder bewirkt, die sind so aufgegangen. Da kamen Leute und sprachen mehr. Denn viele, die jetzt hier sind, die waren mal irgendwann in einem Kurs mal bei mir unterwegs, sozusagen beim Yoga. Und wir haben sofort wieder über Buddha gesprochen und über seine Lehre. Und dass er etwas bringt, meiner Meinung nach so genial, dass auf den Punkt gebracht, wie man wirklich Leid überwinden kann, dass die Welt aufbauen kann, dass die Welt nicht untergehen muss. Er hat es wirklich gezeigt. Und wenn wir uns daran halten, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Vielen herzlichen Dank, Ursula, für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich das sagen würde. Ich wünsche allen, so wie eine Großmutter, die alle Kinder aus dem Haus lässt, sagt, den Segen mit euch, möge es euch wohl ergehen, möget ihr zum Heil gelangen.